Die Mitte des Gottesdienstes, das wird in Hebräer 9, Vers 1 bis 14 sehr gründlich gezeigt. Es hatte zwar auch der erste Bund seine Satzungen für den Gottesdienst und sein irdisches Heiligtum. Denn es war da aufgerichtet die Stiftshütte, der vordere Teil, worin der Leuchter war und der Tisch und die Schaubrote, und er heißt das Heilige. Hinter dem zweiten Vorhang aber war der Teil der Stiftshütte, der das Allerheiligste heißt. Darin waren das goldene Räuchergefäß und die Bundeslade ganz mit Gold überzogen. In ihr waren der goldene Krug mit dem Himmelsbrot und der Stab Aarons, der gekrönt hat, und die Tafeln des Bundes. Oben darüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten den Gnadenthron. Von diesen Dingen ist jetzt nicht im Einzelnen zu reden. Da dies alles so eingerichtet war, gingen die Priester alle Zeit in den vorderen Teil der Stiftshütte und richteten den Gottesdienst aus. In den anderen Teil aber ging nur einmal im Jahr allein der hohe Priester, und das nicht ohne Blut, das er opferte, für die unwissentlich begangenen Sünden, die eigenen und die Sünden des Volkes. Damit macht der Heilige Geist deutlich, dass der Weg ins Heilige noch nicht offenbart sei, solange der vordere Teil der Stiftshütte noch bestehe. Der ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Es werden da Gaben und Opfer dargebracht, die nicht im Gewissen vollkommen machen können den, der den Gottesdienst ausrichtet. Dies sind nur äußerliche Satzungen über Speise und Trank und verschiedene Waschungen, die bis zu der Zeit einer besseren Ordnung auferlegt sind. Christus aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, so dass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut von Christus, das sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen, von den Totenwerken zu dienen, dem lebendigen Gott. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Das alte Israel liebte seinen Tempel. Hier fühlte man sich in der Gegenwart Gottes geborgen. Ein Tag in den Vorhöfen des Heiligtums war besser als sonst tausend. In einem Lied verglich man sich mit einem ruhelosen Vogel, der endlich sein Nest gefunden hat. Lieber wollte man Türhüter im Tempel sein, als in den komfortablen Villen der Gottlosen leben. Dort im Heiligtum fand man die Spuren der Treue Gottes, die goldene Kanne erinnerte an das Brot und die Speisung auf der Wüstenzeit, das Gott seinem hungernden Volk mitten in der Wüste gab. Die Steintafeln des Gesetzes waren der sichtbare Ausdruck, dass Gott sich sein Volk zum Priesterdienst für die ganze Welt heiligen wollte. Der siebenarmige Leuchter erinnerte die Gemeinde an ihren Auftrag, mitten in der finsteren Welt zu leuchten. Auch die Feuersäule, die den Weg wies in der Wüste. Die Schaubrote wollten zum königlichen Mahl Gottes einladen, das er seinem Volk zubereitet. Für uns haben diese Symbole ihre starke Ausdruckskraft verloren. Doch nicht, weil sie wertlos sind. Nein, viel Größeres trat an ihrer Stelle. All diese Zeichen wollen unseren Blick auf den gekreuzigten Jesus lenken. Er kann unsere Schuld endgültig sühnen. Er kann Gebundene völlig frei machen. Er kann Unwürdige reinigen, dass sie vor Gott angenehm und würdig werden. Wir müssen uns beim Gottesdienst von einem Missverständnis lösen. Nicht wir bringen Gott unsere Gaben, sondern er tritt als unser Diener unter uns. Nicht allein die Füße, sondern auch unser ganzes Leben und Wesen will Jesus reinigen und heiligen, dass wir ihm in einer ganz neuen Weise dienen können. Wie viel mehr wird das Blut Christi, so heißt es hier, der sich selbst als Opfer ohne Fehler durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen von den todbringenden Werken reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Als die Weisen aus dem Morgenland Jesus ihre Geschenke in Bethlehem überreichen wollten, lag der König der Herrlichkeit in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auch in unseren Gottesdiensten verhüllt sich Jesus in unansehnliche Hüllen. Er möchte in Predigt und Gebet, in Liedern und Zeugnissen als der Sohn Gottes vor uns treten, der Verlorene und Verdammte zu Heiligen und geliebten Kindern Gottes macht. Und das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Zunächst einmal in 2. Mose 33, Vers 7 bis 11. Da gibt Gott dem Mose den Plan für die Stiftshütte. Mose aber nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern von dem Lager, und nannte es Stiftshütte. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Und wenn Mose hinausging zur Stiftshütte, so stand alles Volk auf, und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er zur Stiftshütte kam. Und wenn Mose zur Stiftshütte kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür der Stiftshütte, und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule in der Tür der Stiftshütte stehen, und sie standen auf und neigten sich ein jeder in seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Dann kehrte er zum Lager zurück, aber sein Diener und Jünger Josua, der Sohn Nuns, wich nicht aus der Stiftshütte. Dann lesen wir in 1. Samuel 1, Vers 15, wo die Hannah mit ihrer großen Not, ihrer Ächtung, als ihr Mann eine andere Frau nahm, nur um ein Kind zu gebären, hat sie sich im Tempel in der Stiftshütte damals ausgeweint. Und trotzdem, obwohl dort die Priester ruchlose Leute waren, ruchlose Leute, böse Leute, die schöne Elis, konnte sie ihr Herz ausschütten. Und sie antwortete zu dem Hohepriester Eli: Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Dort begegnete mein Gott und Gott redete, und man konnte sein Herz ausschütten. 1. Samuel 3, da enthüllt Gott dem jungen Samuel in der Stiftshütte, was die große Not ist. Und der Herr sprach zu Samuel: Siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. In dem Tag will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will um der Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten, und hat ihnen nicht gewehrt. Das ist furchtbar, wenn im Heiligtum Priester sind, die nicht die Ehre Gottes suchen, sie nur ihre eigene Vergnügung und ihre Belustigung dort haben wollen. Und wir kommen nun zu 1. Samuel 15, Vers 22. Da sagt dann der Prophet Samuel zum König Saul: Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken, als das Fett von Widdern, denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Durch die ganze Geschichte der Christen zieht sich dieses Missverständnis, als ob wir Gott Gaben bringen könnten, Opfer bringen könnten. Dabei bringt Gott sein Opfer uns, den Tod von Jesus, und versöhnt uns mit sich. Das ist der Dienst Gottes an uns. Und wir müssen diesem Missverständnis wehren, als ob wir Gott etwas bringen könnten. Das heißt auch im Psalm 26 so schön: Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Und der David sagt im Psalm 27, Vers 4: Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Haus des Herrn bleiben könnte, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Im Psalm 84 ist das so schön beschrieben, was die Freude im Hause Gottes ist. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. deine Altäre. Herr Zebot, mein König und mein Gott, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar. Umso schlimmer ist es, wie das Heiligtum verwüstet ist. Es gibt ja viele Dinge, warum das Heiligtum immer wieder verwüstet wird, auch wenn der Wiedergott dort angebetet wird und die Ordnungen Gottes umgestoßen werden. Psalm 74 schreibt davon: Gedenke an die Gemeinde, die du vor alters her erworben hast und dir zum Erbteil erlöst hast, an den Berg Zion, auf dem du wohnst. Deine Widersacher brüllen in deinem Haus und stellen ihre Zeichen darin auf. Hoch sieht man Äxte sich heben, wie im Dickicht des Waldes sie zerschlagen als ein Schnitzwerk. Mit Beilen und Hacken sie verbrennen dein Heiligtum, bis auf den Grund entweihen sie die Wohnung deines Namens. Was ist dort im Lauf der Geschichte an furchtbarem geschehen, wo diese Heiligtümer Gottes, die Städte, wo seine Ehre wohnt, verwüstet wurden vom Übermut des gottlosen Menschen? Amos 5, da sagt Gott, er will gar nicht unsere Gottesdienste haben, dass wir meinen, ihm zu dienen. Ich bin euren Feiertagen Kram. Amos 5, Vers 21 bis 25. Und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran. Und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Habt ihr mir vom Hause Israel in der Wüste die 40 Jahre lang Schlachtopfer und Speisopfer geopfert? Apostelgeschichte 17, Vers 25. Dort heißt es: Gott lässt sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, dadurch selber jedermann Leben und Odem gibt und alles gibt. Also nochmals, der Gottesdienst ist nicht unser Dienst für Gott, wo wir Gott eine Freude machen, sondern wo Gott uns dient, uns erquickt, uns mit ihm versöhnt, uns die Vergebung der Schuld zuspricht. Das ist so wichtig. Und deshalb noch aus dem Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät Gottes. Die Mitte unseres Gottesdienstes ist der Versöhnungsdienst, den Jesus am Kreuz in seinem Opfer für uns vollbracht hat, damit wir die Vergebung aller Schuld haben. Das ist die große Hoffnung und die große Freude, die wir dort finden können. Und wir beten: Ich bin, Herr, zu dir gekommen, komme du nun auch zu mir. Wo du Wohnung hast genommen, da ist lauter Himmel hier. Zieh in meinem Herzen ein, lass es deinen Tempel sein. Amen.